hoffentlich wissen noch, dass das Ziel des Johannesevangeliums ist, welches? Was? Warum hat Johannes durch den Geist Gottes das Evangelium geschrieben? Was ist sein Ziel? Was ist der Zweck des Johannesevangeliums? Da haben wir gesagt, da gibt es einen speziellen Vers. Weiß den jemand? Johannes? Ja, auf meine Mutter ist immer Verlass. Johannes 20, Vers 31, da steht welches? Was steht da? Geschrieben? Damit? Was? Nee, alles gut, Mama. Alles gut. Wenn ich 88 bin, dann weiß ich das auch nicht mehr. Jawohl, also zwei wesentliche Aspekte. Also alle, die unter 88 sind, ihr müsst euch jetzt ein bisschen in das Zeug legen, damit ihr das auch hinkriegt. Also, diese sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch Glauben Leben habt in seinem Namen. Also zwei wesentliche Aspekte im Johannesevangelium. Der erste ist, Jesus zu erkennen, wer er ist. Der Sohn Gottes. Das ist so immens wichtig. Da kommen wir nicht selber drauf. Das haben wir immer wieder betont. Da kommen wir nicht selber drauf, da brauchen wir Offenbarung. Das muss Gott in unserem Herzen eröffnen. Die Augen öffnen, wir sind blind dieser Tatsache, dass wir Jesus nicht wirklich erkennen, sondern das gelingt uns nur, wenn der Geist Gottes in uns Wohnung nimmt, wenn er uns die Augen öffnet, wenn er uns offenbart, wer dieser Jesus ist. Das ist der erste Punkt. Und was er für uns getan hat, natürlich damit gekoppelt. Und das zweite ist, es reicht nicht aus, nur zu wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern der zweite Schritt, der darauf folgt, ist welcher? Wie geht es weiter in dem Vers? Damit ihr glaubt. Und was geschieht durch Glauben? Wir bekommen Leben. Wieder, glaube ich, ne? Auf Spanisch. Ja? Leben. Durch Glauben leben. Glauben ist die Brücke sozusagen zum Leben. Wir setzen all unser Vertrauen in diesen Jesus und auf diesen Jesus kannst du dich verlassen. 100%. Weil er der Sohn Gottes ist. Gott selbst. Und auf Gott kann man sich verlassen. Ja, das ist die Botschaft, das ist das Evangelium. Und deswegen, und Johannes hat so diesen Schwerpunkt und er benutzt 8 Zeichen im Johannesevangelium, um das zu untermauern. Diese Zeichen waren nicht dazu da, was wir sehen werden immer wieder auch im Johannesevangelium, dass die Juden in der damaligen Zeit das missverstanden. Sie wollten Brot, damit sie satt werden. Johannes 6, Brotvermehrung. Sie wollten aber nicht Jesus das Brot des Lebens haben. Sie wollten satt sein. Sie wollten, dass sie gesund sind. Sie wollten, dass es ihnen gut geht. Dass Jesus sie vom römischen Joch befreit. Dafür wollten sie Jesus haben. Aber sie wollten ihn nicht als Herrn. Sie wollten ihn nicht als Retter. Auch das ist im Gottes souveränen Plan alles enthalten gewesen. Denn Gott hat das von Ewigkeit geplant. Dass er ans Kreuz musste. Und so sind wir jetzt wir hatten letztes Mal das vierte Zeichen uns angeschaut, das ist die Brotvermehrung. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Jesus aus 2 Fischen und 5 Broten, man schätzt so circa 20.000 Menschen gespeist hat, zeigt das nur, welche Größe er hat, welche Macht er hat. Und das haben wir gelesen in Johannes 6, von die Verse 1, das ist diese Begebenheit bis Vers 15. Und ich lese mal, und wir haben etwas festgestellt, ich betone oder wiederhole das vielleicht noch mal ein Stück weit, weil nachdem die Jünger das Brot und den Fisch verteilt hatten, sollten sie das Brot sammeln. Könnt ihr euch erinnern? Und wie viele Jünger gab es zu dem damaligen im engeren Kreis? Es gab ja viele Jünger, aber im engeren Kreis, wie viele Jünger waren immer mit Jesus unterwegs? 12. Und dann sollten sie die Brocken aufsammeln, damit nichts umkommt. Und siehe da, wie viele Körbe füllten sie? 12 Körbe. Was haben die wohl damit gemacht? Wahrscheinlich haben die auch erstmal gegessen. Und das ist ein schönes Bild, dass Jesus sich um seine Jünger kümmert. Wir sind nicht im Dienst unterwegs und brennen aus, sondern er sorgt sich auch für seine Kinder. Er versorgt sie. Und das ist so wunderbar zu sehen an diesem Bild der 12 Körbe, die übrig bleiben. Das zeigt, dass Jesus auch den Jüngern sozusagen ihren Teil zukommen lässt und der nicht zu knapp. Da werden wir gleich nachher nochmal in dem nächsten Zeichen, was jetzt kommt, was gleich anschließend folgt, nochmal kurz darauf eingehen. Aber wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Johannes Kapitel 6 ab Vers 16. Und wir lesen bis Vers 21. Das ist heute unser Abschnitt und den werde ich jetzt lesen. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Und als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nah an das Boot herankommen und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Das ist unser Text, den wir betrachten wollen und ich möchte nochmal beten zu Anfang. Vater, wir wollen dir danken, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen und dass du uns heute Morgen auch zurufst, fürchte dich nicht. Herr, es gibt so vieles, wofür und worüber wir uns fürchten müssen könnten, aber du sprichst uns heute Morgen zu, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Danke, Herr, dass das doch wirklich unser Herz ergreift, ganz neu. Und dass wir mit diesem Vertrauen auch in die Woche gehen können, in diesen Tag gehen können, in die nächste Stunde gehen können. Dass du sagst, fürchte dich nicht. Danke dafür, Herr, dass wir darauf vertrauen dürfen. Bitte segne jetzt dein Wort, rede du selbst zu uns. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Ich habe heute ein paar Sachen anders geplant, als ich normalerweise tue. Ich habe mir hier ein paar Bilder mitgebracht. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu in Israel bin und sintemal wir jetzt hier in einer Begebenheit sind, wo wir am See Genezareth sind, habe ich gedacht, ich nehme mich mal so ein bisschen, bevor wir in den Text schauen, mal in die Wirklichkeit sozusagen, wie es heute dort aussieht. Ich habe mir ein paar Bilder vorbereitet und damit ihr mal so ein bisschen auch historisch einen Blick habt, wo ist der See Genezareth, wie hängt das Ganze zusammen, Kapernaum, die Städte, Tiberias, die gibt es heute alle. Kapernaum natürlich nur noch Ruin, aber dass ihr mal so ein bisschen einen Eindruck habt von dem Land. Es ist ein wunderschönes Land und ich kann nur jedem empfehlen, mindestens einmal nach Israel zu reisen, um das Land zu sehen. Luis war mit mir zusammen auch schon unterwegs in Israel und ich denke, er kann das bestätigen. Er ist dann später, glaube ich, auch nochmal alleine dann weitergezogen. Also meisten, die nach Israel gefahren sind, die fahren auch wieder hin. Viele von euch waren ja schon da und ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt mal kurz so die Örtlichkeiten. Wo befindet sich Jesus gerade im Norden Israels, im Land Galiläa? Und ich habe mal erstmal eine Karte, vielleicht können wir die zuerst, die Israel-Karte. Hier seht ihr mal so ein bisschen. Das Land ist ja relativ klein und hier unten in der Mitte seht ihr das Tote Meer, das ist jetzt auf Englisch, ich übersetze das jetzt, und dazwischen liegt zwischen dem See Genezareth, der ist oben, wo das Golan steht, etwas unterhalb, dieser blaue See, das ist der See Genezareth, auch See Tiberias genannt in der Bibel, hatte verschiedene Namen und da seht ihr auch die Stadt und da die Verbindung eigentlich zwischen diesen beiden, dem Toten Meer und dem See Genezareth ist der Jordan. Ja, also da fließt der Jordan runter und der fließt dann in das Tote Meer. Und der See Genezareth wird auch von oben gespeist. Da ist auch der Jordan und die Quelle, die in den See Genezareth fließt. Nur mal so, dass ihr mal so einen Eindruck habt, wo wir uns gerade befinden. Und Jesus ist jetzt sozusagen oben da am See Genezareth. Und da gehen wir mal zur nächsten Karte, da sehen wir das mal ein bisschen detaillierter. Ne, also man nennt den auch Hafensee, weil der eine Form einer Harfe hat. Wenn ihr so ein bisschen Fantasie habt, dann sieht man das. Also auch der Name im Hebräischen heißt Hafensee. Und wir befinden uns da oben, seht ihr ganz links so Kapernaum. Das ist leider jetzt alles auf Englisch. Da rechts ist Bethsaida oder Bethsaida, Tabka, da ist die Brotvermehrung. Und hier unten in der Mitte ungefähr ist Tiberias, die Stadt. Ne? die auch häufig erwähnt wird. Man geht davon aus, dass Jesus selbst nie in Tiberias war, aber die Stadt existiert schon relativ lange. Dieser See ist ein Süßwassersee. Das ist einer oder der tiefstgelegenste Süßwassersee der Welt. Er liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel, hat eine Länge von ungefähr 21 Kilometer und eine Breite an der breitesten Stelle von 13 Kilometern. Und das ist Frischwasser. Also man kann darin baden, da wird gefischt. Und Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus, die lebten ja oben im Kapernaum, im nördlichen Teil dort. Und das waren Fischerleute, ja? Die sind rausgegangen zum Fischen. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen den See an, wie er heute aussieht. Hier sehen wir nochmal ein Wasserstandsanzeige. Das ist sehr interessant. Ich will jetzt nicht so sehr in Details gehen, aber das ist ja auch Teil der Frischwasserversorgung in Israel. Es gibt unterhalb des Sees eine Wasserpumpenstation, die einer der größten der Welt ist, wo das ganze Wasser, Frischwasser auch in das Land verteilt wird. Und erstmal überirdisch und dann später in Rohren, das geht hin bis nach Tel Aviv und so weiter, ist natürlich nicht die einzige Wasserversorgung. Aber hier kann man den Wasserstandsanzeige sehen. Machen wir das nächste Bild. So sieht das dann aus. Das ist jetzt von dem Berg der Seligpreisung runter fotografiert, ist also 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Deswegen gibt es häufig da auch so Stürme, also sprich, was wir hier auch sehen, so Verwirbelungen. Machen wir mal weiter. Das ist auch, sieht man jetzt nicht so gut, weil dahinter ist ein bisschen diesig, das ist früh am Morgen. Weiter. Ja, das ist abends, da sieht man auch die Fischerboote noch, also man kann sich das gut vorstellen, wie die Jünger damals unterwegs waren, Fische fangen und Jesus dann auch später, wissen wir ja auch in Johannes 21, wo er dann den Jüngern nochmal begegnet, sich offenbart, wo sie einen großen Fischfang machen, das ist alles dort geschehen. Weiter? Ja, hier hat man nochmal einen Blick. Es ist sehr grün dort im Norden Israels, weil es eben feuchter ist, die Luft ist nicht ganz so heiß. Weiter? Ja, und hier haben wir die Synagoge, wenn ihr in Johannes 6 hineinschaut, in Vers 59, als Jesus dieses Bild des Brot, der Brotvermehrung benutzt, um es auf sich zu deuten, lehrt er in der Synagoge. Und da heißt es, dies aber sprach er, als er in der Synagoge in Kapernaum lehrte. Das ist nicht die Originalsynagoge in Kapernaum, sondern sie ist auf den alten Mauern sozusagen aufgebaut worden. Die ist, glaube ich, 300, 400 nach Christus gebaut worden. Ist also nicht die Originale, aber dort an diesem Platz, an diesem Ort hat Jesus die Leute gelehrt. Das sind die Überreste sozusagen in Kapernaum. Haben wir noch ein Bild? Ich weiß gar nicht, Tiberias habe ich glaube ich noch. Das ist so ein Bild, da sieht man mal so ein bisschen die hügelige Landschaft dort, wenn es heißt, Jesus ging auf den Berg, um zu beten. Ja, das ist alles umgeben von solchen Hügeln oder Bergen. Und das ist die Stadt Tiberias. Ich glaube, das war's. Ne? Sind wir durch? Ja. Jetzt haben wir in Geschichte ein bisschen was kennengelernt oder die Örtlichkeiten ein bisschen kennengelernt. Jetzt habt ihr so ein besseres Bild vielleicht auch, wenn wir jetzt in den Text gehen und davon reden, wie Jesus auf dem Wasser auf dem See Genezareth geht. Wir wollen uns jetzt mit dem Text beschäftigen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, wenn ich das ganze Kapitel 6 lese, da geht es eigentlich reinweg einmal um die Brotvermehrung und daraus folgt eine Auslegung sozusagen dieser Brotvermehrung ab Vers 22 bis zum Ende. Und wir haben ja festgestellt, dass am Ende des Kapitel 6 viele seiner Jünger, die Jesus nachfolgten, ihn verlassen. Also es ist eigentlich ein sehr trauriges Kapitel. Weil Jesus spricht davon, dass er das Brot des Lebens ist und wer nicht von ihm isst, hat kein Leben. Und die Jünger verstehen das nicht. Das waren jetzt nicht nur die 12, sondern da waren viele andere schon mit Jesus unterwegs. Und dann heißt es dann, dieser berühmte Vers 6, 66 kann man sich gut merken, da heißt es nämlich, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also nach dieser Auslegung, nach diesem Erklären, dass dieses Manna, was er dann benutzt, er selber ist, das vom Himmel gekommen ist, damit die Menschen nicht physisch satt werden, sondern geistlich satt werden, neues Leben bekommen, das haben sie nicht verstanden. Und das wollten sie auch nicht. Und dann heißt es, und von da ab gingen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm. Und dann wendet sich Jesus zu seinen 12, zu dem engsten Kreis und fragt Folgendes. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr etwa auch weggehen? Und dann kommen diese Worte, die Simon Petrus spricht, die wir alle gut kennen. Herr, zu wem sollten wir gehen? Vers 68. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und mittendrin in dieses Szenario, es geht eigentlich in dem ganzen Kapitel um Brot. Brot, was aus dem Himmel kommt, was Jesus selbst ist und wer von ihm ist, wird niemals hungern. Haben wir vorhin gehört in der Einleitung, Vers 35. Und mitten hinein kommt plötzlich das fünfte Zeichen. Und das folgt direkt nach der Brotvermehrung. Und ich habe mich gefragt, wie passt das da rein? Warum gerade jetzt dieses Zeichen? Was will er uns sagen damit? Wie können wir das verstehen? Wie können wir das zuordnen in dieses Gesamtbild der Brotvermehrung? Und es gibt Antworten, denke ich. Aber dieses Zeichen, dieses fünfte Zeichen, was wir hier finden, ist anders wie alle anderen. Was ist hier anders in diesem Zeichen? Was ist hier anders? Denkt mal drüber nach. Die Jünger gehen ins Boot, fahren über das Wasser, die See wird aufgewühlt, ein starker Wind weht. Sie sind ohne Jesus unterwegs im Boot und jetzt geht Jesus mitten in der Nacht, also früh am Morgen eigentlich, zwischen 3 und 6 Uhr morgens in der vierten Nachtwache, geht er auf dem Wasser und wir werden gleich sehen, das antworten wir auch in den Paralleltexten finden, in Markus 6 und Matthäus 14. Was ist hier anders in diesem Zeichen? Was waren die anderen Zeichen, die Jesus tat? Die sind immer gekoppelt mit der Öffentlichkeit. Die verschwindet hier. Hier wird ein Zeichen den Jüngern, nur den Jüngern gegeben. Und das sollte uns schon aufmerksam machen. Also Jesus will irgendwas seinen Jüngern vermitteln. Die Frage ist, was? Was wollte er ihnen vermitteln? Und dieses Zeichen ist eigentlich, wird nicht erklärt. Das ist auch etwas anderes. Alle anderen Zeichen, die Jesus tat, folgt immer eine große Auslegungsreihe dahinter. Ja? Also ein Blinder wird sehend oder ein Toter wird auferweckt und dann kommt ein riesenlanger Erklärungstext, ja, wo Jesus das benutzt, um sich selbst sozusagen zu zeigen, dass er die Antwort ist. Ne? Johannes 11 zum Beispiel, Lazarus. Ja, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er danach. Ich bin es. Ja, er bezieht dann dieses Zeichen auf sich selbst und sagt, Leute, ja, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Sehen wir das? Hier, in diesem Zeichen, finden wir nichts davon. Nachdem dieses Ereignis war, kommen sie an Land und sofort geht es mit dem Brot weiter. Ja? Seid ihr konform mit dem? Ja, also wir finden zwei Dinge. Einmal, es ist ein Zeichen nur für die Jünger. Der engste Kreis, mit dem Jesus unterwegs war, 3,5 Jahre. Und das Zweite ist, es gibt keine Erklärung. Also wir müssen irgendwie Antworten jetzt suchen. Und da lässt uns die Bibel nicht im Ungewissen. Lasst uns mal schauen in Paralleltext in Markus 6. Da werden wir Folgendes feststellen. Ja, das ist eine Parallelstelle im synoptischen Evangelien. Wenn ihr da mal die Textstelle aufschlagt in Markus 6, das finden wir ab Vers 45, da finden wir ein paar Details, die Johannes weglässt, weil es nicht zur Sache dienlich war. Es ist nicht, dass sie sich widersprechen, sondern er hat einen anderen Fokus, er hat einen anderen Schwerpunkt. Ja? Deswegen gibt es so viele, 4 verschiedene Evangelien, weil die verschiedene Schwerpunkte haben. Jeder lässt so ein bisschen oder bringt seinen Schwerpunkt so in den Mittelpunkt. Im Markus-Evangelium, da heißt es, dass in Vers 45 und sogleich nötigte er, also Jesus, seine Jünger in das Boot zu steigen. Also hier sehen wir schon mal einen wichtigen Hinweis. Die Jünger sind nicht irgendwie selbst auf die Idee gekommen, jetzt mal nach Kapernaum zu fahren und Jesus zurückzulassen. Denn er ging ja auf den Berg, um zu beten. Sondern Jesus sandte sie vorweg. Also sie waren im Auftrag Gottes unterwegs. Jesus hatte sie beauftragt, rüberzufahren. Und er wollte allein sein und mit seinem Vater beten. Das ist ein Hinweis, der sehr wichtig ist meines Erachtens. Und am Ende, wenn ihr mal schaut, in Vers 52 finden wir einen sehr interessanten Hinweis. Da heißt es, nach diesem, also die haben ja das auch erlebt, sie haben das Brot verteilt, das finden wir davor in dem Text. Und dann heißt es in Vers 51, und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich sehr über die Maßen. Denn, jetzt kommt ein wichtiger Hinweis, denn sie waren durch die Brote nicht, jetzt spricht er von seinen Jüngern, ja, nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Aha! Die Jünger hatten diese Zeichen miterlebt und auch ihr Herz war verhärtet. Obwohl sie gesehen haben, was Jesus getan hat. Er hat aus 5 Broten und 2 Fischen 20.000 Leute gespeist und die Jünger haben es verteilt und trotzdem haben sie es nicht verstanden, weil ihr Herz verhärtet war. Das ist interessant. Also das Problem war nicht nur das Volk Israels oder die religiösen Leute des Volkes Israel, sondern seine eigenen Leute, die mit ihm unterwegs waren, die ihn gesehen haben, die gelebt haben mit ihm, auch ihr Herz war noch verhärtet. Und da kommen wir, glaube ich, schon ein Stück weit zu einem Schlüssel. Und wenn wir jetzt mal in Matthäus hineinschauen, finden wir noch einen anderen Hinweis. In Matthäus Kapitel 14, da wird uns ja dann berichtet, wie Petrus die Idee hat, zu Jesus zu sagen, Herr, wenn du es bist, dann lass mich aufs Wasser zu dir kommen. Tolle Idee. Ja, und Jesus sagt, komm. Das finden wir natürlich in Johannes 6 jetzt nicht und auch nicht in Markus. Das ist jetzt so ein Detail, den Matthäus besonders im Vordergrund stellt. Aber interessant finde ich, dass am Ende von Kapitel 14, Vers 33 Folgendes sich entwickelt. Und ich glaube, da finden wir so ein bisschen den Schlüssel, warum Johannes 6 dieses Zeichen nur für die Jünger im Vordergrund sieht und auch ein Stück weit sie vorbereitet auf das, was kommt in Kapitel 6. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, sie waren zwar der engere Kreis, aber da waren noch viele andere, die mit ihnen, mit Jesus unterwegs waren. Und das ist viel einfacher, wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist. Da fühlt man sich viel stärker. Wir sind keine Minderheit. Aber diese Stärke wird sich schnell in Luft auflösen. Und da werden nur noch 12 überbleiben. Und was ist mit denen? Versteht ihr? Also ich glaube, dass dieses Zeichen Jesus benutzt, um die Jünger vorzubereiten. Auf was vorbereiten? Da heißt es in Vers 33, am Ende dieses Ereignisses, wo Jesus dann Petrus auf dem Wasser geht und er dann singt, Jesus rettet ihn, nimmt ihn, er sagt, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und am Ende von Vers 33 heißt es, du, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und wisst ihr, ich glaube, das ist das, was Jesus im großen Rahmen seinem Volk vermitteln wollte. Er kam in sein Eigentum, heißt es in Johannes 1, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das versuchte er im kleinen Rahmen bei seinen Jüngern, dass sie zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, jawohl, dieser Jesus, und das ist ja das, was Johannes oder was Petrus dann später sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war auch ein Prozess, das war auch etwas, wo Jesus am Herzen der Jünger arbeitete und er arbeitet auch an deinem und meinem Herzen. So, denn wir sind auch hartherzig. Ja? Wir brauchen Veränderung. Und Jesus ist so gütig und gnädig und er gibt ein Zeichen seinen Jüngern, um sie, dass sie von dieser Hartherzigkeit hinkommen zu sagen, du bist der Sohn Gottes, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist ein Prozess, auch in unserem Leben, wo Gott immer mehr diese die Hartherzigkeit unseres Herzens zermalt, sodass wir dahin werden, dass wir weich werden, ein fleischernes Herz bekommen und dass wir immer mehr erkennen, dieser Jesus, es lohnt sich, alles für ihn zu geben. ohne Vorbehalte. Das kommt nicht von jetzt auf gleich, oder? Das ist ein Prozess, in den Gott uns hineinnimmt, in seine Schule, in seine Jüngerschaftsschule, wo wir lernen von ihm und wo wir immer mehr Veränderung brauchen. Und ich glaube, dieses Zeichen, dieses kleine Zeichen in Anführungsstrichen für die Jünger, was im Privaten, ohne unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen geschieht, das ist etwas, wo er seine Jünger vorbereitet auf das, was kommt. Und ich finde das so schön. Wisst ihr, Gott erwartet nicht von uns etwas, was er nicht zuvor uns gibt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was es gilt zu entdecken. Dass Gott erwartet nicht etwas von dir, wo er nicht zuvor dir auch die Kraft und das gibt, was du brauchst, um das zu tun. Weil sonst werden wir schnell überfordert, oder nicht? Wir leben jetzt in der Corona-Zeit und wir denken manchmal, ja, wie wird es weitergehen? Was wird die Zukunft bringen? Gott wird dir das geben, was du brauchst, in dem Moment, wo du es brauchst. Darauf kannst du bauen. Du musst dir keine Sorgen machen für morgen. Denn morgen hat er seine eigene Plage. Ja? Das brauchen wir nicht. Er wird da sein, er ist da, dann, wenn du ihn brauchst und wenn das, was er von dir erwartet oder erwartet, das gibt er dir zuvor. Ist das nicht herrlich? Ja? Das gibt so eine Ruhe in unser Herz, einen Frieden. Und das, komme, was da wolle, er ist da. Ist das nicht herrlich? Und er ist groß genug für jede Herausforderung des Lebens, richtig? Ja. Er ist groß genug. Wir nicht. Wir gehen unter. Ganz schnell. Aber er ist groß genug. Er kann jeder Herausforderung begegnen. Und das ist das, was ich glaube, was das Ziel ist, dieses fünften Zeichens, was sehr privat ist, was Jesus nur seinen Jüngern sozusagen vermittelt. Und jetzt wollen wir hineinschauen in dieses Ereignis. Das hat uns so ein bisschen hoffentlich eingestimmt in dieses fünfte Zeichen. Wir wissen also, als es Abend war geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See, haben wir festgestellt, Jesus schickt sie voran. Er sagt, Leute, Jünger, geht schon mal ins Boot, fahrt los, ich komme später nach. Ich brauche Zeit mit meinem Vater. Er geht auf den Berg, um zu beten. Sie sind also im Auftrage Jesu unterwegs. Und dann geschieht Folgendes, sie sind auf dem See und wir sprechen hier von Menschen, die auf der See und am See groß geworden sind. Das sind Fischerleute gewesen, ja, die meisten von ihnen. Zumindest Jakobus, Johannes, Andreas, Petrus und so weiter, ja, die kannten sich aus. Also die sind nicht so schnell in Angst zu versetzen. Aber es kam ein Wind auf und die See wurde aufgewühlt, ein starker Wind. Und ich finde es interessant, wir denken manchmal, wenn ich im Auftrag Gottes unterwegs bin, dann läuft alles glatt. Ja? Jesus schickt sie los, sie sollen rüberfahren nach Kapernaum und jetzt entsteht ein Sturm. Interessant ist, wenn ihr den Text weiterlest, ab Vers 22, die Leute, die Jesus nachfolgten, die Interesse an dem Brot hatten, die fahren auch über den See und die haben keine Probleme. Kein Sturm, die fahren einfach rüber. Schon interessant. Ja, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und im Auftrag Gottes unterwegs sind, heißt nicht, dass du keine Probleme mehr hast. Im Gegenteil. Es kann manchmal sein und ist häufig so, dass wir mehr Probleme haben als andere. Wem freut das? Ist hier lauter Hände, die hochgehen? Hurra! Nein, aber das ist so. Sobald du dich aufmachst, für Jesus unterwegs zu sein, musst du damit rechnen, dass du Probleme kriegst. Ja? Das ist Teil des Christenlebens. Wer Gott wohlgefällig leben will, der wird, da heißt nicht, der könnte oder es kann sein, oder der wird, wie geht's weiter? Verfolgung haben. Ja? Der wird Probleme bekommen. Ja, und viele von uns, wir fangen vielleicht mal an, irgendwas, sind auf dem Weg und dann kommen die Probleme. Und was machen wir dann? Oh, wir drehen uns zurück und sagen, oh, das ist vielleicht nicht unter Gottes Segen gerade. Oder wir versuchen irgendwie das zu erklären und dann sagen wir, naja, wir haben so viel Gegenwind, ich glaube, das ist nicht der Wille Gottes. Und wir gehen zurück. Das ist interessant, das nehme ich häufig das Beispiel. Denk mal an Jona. Jona bekommt von Gott einen Auftrag, nach Ninive zu gehen, um Buße zu predigen. Und was macht Jona? Der läuft weg, genau entgegengesetzt, er will nach Spanien rüber. Nimmt sich ein Boot, interessant, das Boot war schon da, er legt sich hin und was macht er dann auf dem Boot? Der schläft! Ja? Und der hat vielleicht gedacht, naja, also das läuft ja alles prima, ne? Das Boot ist da, ich fühle mich eigentlich wohl, es läuft alles prima. Ja? Und Gott muss einen Wind und einen Sturm bringen und nachher noch einen Fisch, der ihn dann frisst und wieder zurückbringt, damit er wach wird. Also das heißt nicht, dass wenn ich, andersrum gesprochen, also wenn alles glatt läuft, dann ist das alles das, was Gott möchte. Weil bei ihm lief es glatt, zu einem gewissen Grad, bis Gott dann eingriff und ihn zurückholen musste. Aber für ihn lief erstmal alles irgendwie ganz nett, aber er lief weg vom Plan Gottes. Und manchmal ist es so, dass wenn wir im Plan Gottes leben und den Willen Gottes tun, gerade dann kriegen wir Ärger. Aber das ist normal. In Sprüchen heißt es, glaube ich, wer auf die Wolken sieht, der wird niemals sehen. Wer auf die Wolken sieht, wird nicht sehen. Sehen den Samen zum Beispiel. Ja? Also wenn wir auf die Probleme schauen und dann aufhören, werden wir nie ernten. Sondern dann heißt es Gott vertrauen, vorwärts gehen, mit Mut, mit Zuversicht, denn wir haben einen großen Gott. Er ist jedem Problem gewappnet zu begegnen. Also die Jünger gehen, sind unterwegs im Boot, der Sturm kommt, sie haben Angst um ihr Leben. Wo war Jesus? Er war auf dem Berg und betete. Das ist eigentlich ein schönes Bild, was auch dahinter steht. Wir haben jetzt im Römerbrief auch Kapitel 8 gesehen, wo es darum geht, dass im Bibelkreis, dass Jesus tritt für uns ein beim Vater. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Jesus ist auf dem Berg, die Jünger auf dem See, der Sturm weht, sie haben Angst um ihr Leben und Jesus ist auf dem Berg und betet. Und wisst ihr was? In Hebräer 7, Vers 25 tut er das immer noch. Er sitzt jetzt beim Vater und tritt für uns ein. Er betet für uns, die wir hier unterwegs sind. Ist das für dich ermutigend? Dass Jesus für dich betet, dass Jesus für dich eintritt, wenn der Verkläger kommt zum Beispiel und sagt, hier, da hat er wieder versagt. Dann sagt Jesus, nein, ich habe dafür bezahlt. Ich habe bezahlt. Jesus tritt für uns ein. Und das ist ein schönes Bild. Die Jünger auf dem See, im Sturm, Jesus auf dem Berg und betet. Und da darfst du dir auch gewiss sein, dass wenn du unterwegs bist und Schwierigkeiten bekommst auf dem Weg mit Jesus, dann darfst du wissen, Jesus ist da, er betet für dich, er tritt für dich ein. Er ist dein Stellvertreter. Wunderbar, ja, dass wir das wissen dürfen, ja, dass er da ist. So, aber Jesus bleibt nicht auf dem Berg, er kommt in der Nacht auf dem Wasser zu ihnen. Das ist schon wunderbar zu sehen. Jesus geht auf den Wellen. Auf dem Wasser. Und kommt an das Boot. An den anderen Stellen heißt es, und er tat so, als wenn er vorübergehen wollte, heißt es da. Und sie sehen Jesus auf dem Wasser gehen. Und das Erste, was ihnen in den Sinn kommt, ist nicht, oh super, Jesus kommt. Was sagen sie? Ein Gespenst. Das war die einzige Erklärung, die sie hatten. Nur Gespenster sind leichter als Wasser, die können auf Wasser gehen. Ja? Das war alles, was sie rauskriegten. Ein Gespenst. Und was sagt Jesus, als sie sich fürchteten, als sie diese Gestalt auf dem Wasser sehen? In Vers 20 heißt es, er aber spricht zu ihnen, ich bin es. Ich bin es. Ich bin, der ich bin. Ja, das ist ein Begriff, den Gott benutzt für sich selbst. Ich bin, der ich bin, aus Mose. Und den benutzt Jesus hier. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Warum müssen wir uns nicht fürchten? Warum sagt Jesus ihnen das? Sie sind doch mitten im Sturm. Die Wellen, das Boot drohte zu sinken und Jesus spricht einfach ein Wort. Fürchtet euch nicht. Und das zeigt uns, dass oder es bringt uns zu diesem Punkt, dass wir erkennen und überzeugt auch davon sind, dass Jesus Macht hat über die Wellen und die Stürme des Lebens, über deine Stürme. Er geht auf den Stürmen des Lebens, auf den Wellen des Lebens und der Herausforderungen. Er steht darüber. Ja? Und das zeigt uns einmal, dass er alle Macht hat. In Matthäus 28 heißt es, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt. Und wie endet dieses Missionsbefehl? Wie endet der? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ich glaube, Erich oder alle, die wir mal in der Mission unterwegs haben, keiner von uns würde rausgehen, wenn wir das nicht wüssten, oder? Wir würden kaputt gehen da draußen. Ist eh schon hart genug, auch zu wissen, dass Jesus mit mir ist. Aber ohne ihn da draußen hätten wir keine Chance. Aber weil er sagt, ich gehe mit euch. Ich gehe auf den Wellen, auf den Stürmen des Lebens. Ich kann gehen darauf. Ich bin souverän. Und weil er das ist, dürfen wir das auch sein. Ja, mit all unserer Schwachheit, mit all unserem Versagen. Es gibt ein Leben über dem Durchschnitt. Es gibt ein Leben über den Wellen und Stürmen des Lebens. In Jesus. Nicht in dir selbst. Ja? Das will uns der Herr Jesus vermitteln. Und er geht auf dem Wasser. Und weil er das kann, dürfen wir in seiner Gnade auch lernen, auf dem Wasser zu gehen. Und das Wasser oder der Sturm, das sind die Herausforderungen des Lebens. Und die sind sehr vielfältig. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist deine Herausforderung? Da würde der eine das sagen, der andere das sagen. Es gibt eine ganze Bandbreite und wir haben vielleicht eine ganze Menge Herausforderungen. Und ohne Jesus würden wir untergehen. Aber weil er der Herr ist und die Macht hat, dürfen wir mit ihm was sein? Überwinder. Überwinder. Darauf kommt es an. Jesus ist der große Überwinder und mit ihm können wir auch überwinden die Herausforderungen des Lebens. Und ich finde das so schön hier, ja? Jesus spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht. Wisst ihr, wie oft das in der Bibel vorkommt? 366 Mal. Sogar das Schaltjahr ist damit drin. Es gibt also keine Ausrede, für irgendjemanden zu sagen, ich muss mich jetzt fürchten. Weil Jesus deckt alles ab. Er sagt, fürchte dich nicht. Wir kommen noch zum Schluss zu ein paar schönen Versen. Und was tun sie? Das wird oft überlesen. Wisst ihr, der See ist relativ groß. Also ich habe ja gesagt, 13 Kilometer breit. Und wenn ihr jetzt die Karte noch so ein bisschen vor Augen habt, die waren wahrscheinlich auf der östlichen Seite und sind rüber nach Kapernaum und sie waren ungefähr 3 Kilometer schon auf dem See und mussten noch eine ganze Strecke fahren eigentlich, bis sie an die Stadt Kapernaum gekommen sind. Und mittendrin sozusagen kommt Jesus auf dem Wasser und er spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht, und dann heißt es Vers 21 und das finde ich sehr interessant. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen, das ist übrigens eine gute Sache. Die Frage ist, ist Jesus in deinem Boot? Ich spreche jetzt nicht vom physischen Boot, von deinem Lebensboot. Ist Jesus schon eingezogen in dein Herz? Ja. Ja, sehr schön. Aber wir müssen Jesus immer wieder neu ins Boot nehmen, ja, in den Herausforderungen des Lebens. Das heißt, es ist auch ein aktives, es ist ein einmaliges Ereignis, aber auch immer ein jeden Tag neu. Nimm Jesus mit in dein Boot, wenn du in den Tag gehst. Das ist eine gute Idee. Ich sage nicht, dass es dann leichter wird, aber du hast jemanden, mit dem du alles teilen kannst und jemanden, der stark genug ist, um jede Herausforderung des Lebens zu meistern. Egal was kommt, wenn Jesus in deinem Boot ist, dann hast du die wichtigste Person in deinem Boot. Und sie nehmen Jesus ins Boot und dann heißt es, und sogleich war das Boot am Land, wo sie hin sie führen. Sogleich, die waren doch noch mitten auf dem See, und ich glaube, das ist, ja, Jesus war jetzt im Boot und sie waren an Land. Alles war gut. Das ist das, was es gilt zu entdecken. Nimm Jesus immer jeden Tag neu in dein Boot. Lerne ihm zu vertrauen. Lerne ihn zu erkennen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und dazu hat Gott uns sein Wort gegeben, damit wir Jesus erkennen. Ihn kennenlernen. Je besser du Jesus kennenlernst, desto mehr weißt du, wer er ist, aber auch was es bedeutet, mit ihm in einem Boot zu sein. Unterwegs zu sein. Weil wir vergessen so schnell. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, in uns wirken lassen, reden lassen. Wie ein Schatz immer wieder neu entdecken. Suche, auf die Suche gehen im Wort Gottes. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Ja? Aber wenn wir das Wort Gottes nicht haben, wie kann ich dann wissen, was er von mir möchte? Und wie ich dieser Welt begegnen kann, mit all den Herausforderungen, mit all den Schwierigkeiten, die wir jeden Tag begegnen. Auch in unserem eigenen Herzen, der Kampf, der da stattfindet. Ja? Wie soll ich dem begegnen? Jesus in Matthäus 4 begegnet dem Teufel, als er ihn herausfordert. Mit was? Mit dem Wort Gottes. Wie begegnest du den Herausforderungen des Lebens? Mit was willst du ihm begegnen? Wenn Jesus schon das Wort Gottes nimmt und es ihm gegensetzt, wenn wir das nicht machen, womit willst du ihm begegnen? Mit dir selbst, mit deinen Weisheiten, mit deinen Erkenntnissen, mit deiner Kraft? Dann kann ich dir sagen, du wirst es nicht schaffen. Aber weil Jesus in uns wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit in unseren Herzen, dürfen wir in der Kraft Gottes auch den Herausforderungen des Lebens begegnen. Und wir brauchen nicht den Mut verlieren. Wir brauchen es nicht zu fürchten. Das ist leicht gesagt. Ich habe auch schon mal eine Geschichte, wo das getestet worden ist. Kommst gesund zum Arzt und gehst mit Krebskrankheit zurück. Habe ich nicht so gedacht. Einen Tag vorher noch Fußball gespielt. Und jetzt? Ich muss in 24 Stunden operiert werden. Damit habe ich jetzt nicht gedacht. Also das Leben ist voller Herausforderungen. Und wenn Jesus nicht in deinem Boot ist, dann gehen wir unter. Ganz schnell. Und deswegen hat Jesus, glaube ich, hier in diesem fünften Zeichen die Jünger vorbereitet auf das, was kommt. Denn am Ende von Kapitel 6 kommt diese große Wende, die große breite Masse verschwindet. Diese Popularität, die Jesus hatte, die verblasst. Und es waren am Ende nur noch 12. Und ihr wisst, als Jesus am Kreuz war, waren sie alle weg. Jesus starb allein am Kreuz. Paulus sagte einmal, bei meiner ersten Anklage waren alle weg. Hat Paulus auch erlebt. Alle seine Freunde haben ihn verlassen. Weg. Aber der Herr stand mir bei. Darauf kommt es an. Und ich glaube, das ist sehr eng gekoppelt mit dem ersten Teil, wo Jesus sagt, ich bin es. Wie gut kennst du deinen Jesus? Das ist die Frage. Weil davon hängt ab, wie du dann auch lebst. An der Frage, wie gut kenne ich meinen Herrn? Und wie gut oder wie viele Wurzeln hat er schon in meinem Herzen sozusagen bekommen, geschlagen? Ich schließe mit zwei Versen aus Jesaja, sehr bekannte Verse. Um es einfach nochmal, auf der einen Seite ist immer diese Herausforderung, die ist wichtig. Wir brauchen alle diese Herausforderung, oder? Ist vielleicht nicht mal ganz angenehm, ne, wenn man so ein bisschen reflektieren muss. Ja, wie sieht das eigentlich aus in meinem Leben? Wie gut oder welchen Stellenwert hat Jesus eigentlich noch in meinem Leben oder welchen Platz hat Jesus in meinem Leben? Das ist die eine Seite, dass wir uns herausfordern lassen. Das ist manchmal, tut manchmal ein bisschen weh. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, immer wieder zu sehen, was Jesus für uns getan hat und was er uns zuspricht, diese Verheißungen Gottes im Wort Gottes. Und da gibt es eine ganze Menge. Ich lese euch mal zwei nur vor, die euch sehr bekannt sind. Die eine steht im Jesaja 41, das geht um das Volk Israel, eigentlich mein Knecht, aber wir dürfen das auch auf uns anwenden. In Jesaja 41, Vers 9 am Ende, oder ich lese mal Vers 10 oder 9, Mitte des Teils, da heißt es, mein Knecht bist du. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Ich habe dich erwählt, ja, du bist kostbar in meinen Augen. Und dann heißt es in Vers 10, in Jesaja 41, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Sehen wir die Koppel, die Verbindung? Hab keine Angst. Warum brauchen wir keine Angst haben? Weil ich bin dein Gott. Und Gott ist groß genug für alle Herausforderungen des Lebens. Deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wenn das dir keinen Trost gibt, dann musst du dich fragen, welchen Platz hat Gott oder Jesus in meinem Herzen? Wenn das nicht etwas ist, wo du sagst, boah, das ist so gewaltig und wenn alle mich verlassen, er steht zu mir. Und er ist groß genug. Er ist herrlich. Er ist wunderbar. Und wenn alle auch weggehen, ich bleibe und ich bleibe bei dir und er bleibt bei mir. Und der andere Text kennen wir noch besser wahrscheinlich in Jesaja 43, Vers 1 und 2. Da sagt Gott über das Volk Israel, und ich, wie gesagt, wir können das auch auf uns nehmen, aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, ja, der dich geschaffen, Gott hat dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt geht's weiter, wenn du durchs Wasser gehst, da sind wir wieder beim Wasser, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Gott schafft mit jeder Versuchung, mit jeder Herausforderung immer auch einen Ausweg. Nur der ist gekoppelt mit dem Vertrauen in ihn. Da finden wir den Ausweg. Nicht, dass das Problem gelöst wird, aber wir haben in ihm den Halt, wir haben in ihm die Stärke, die Kraft, durchzugehen. Manchmal nimmt uns Gott die Not weg, manchmal gibt er uns aber auch die Kraft, einfach hindurchzugehen. Ja? Das sind die beiden Dinge, wo wir lernen. Und ich bin bei dir, durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Denken wir an Daniel und seine Freunde. Sie wurden in den Feueraufen geworfen. Was war denn da? Die Leute gucken da rein, sagen mal, haben wir da nicht drei reingeworfen? Wieso sind wir denn da vier? Wer war denn der vierte? Jesus. Und wisst ihr, was abgebrannt ist? Sie hatten keinen Geruch, als sie rauskamen. Was war weg? Die Fesseln. Sie liefen frei im Feuer herum. Die Fesseln, mit denen sie gebunden waren. Warum sie die gebunden haben, weiß ich auch nicht. Weil im Feuerofen macht das keinen großen Unterschied, oder? Aber die Fesseln waren weg und das ist ein schönes Bild. Gott läutert uns durch die Nöte des Lebens, aber er ist da. Er nimmt die Fesseln der Sünde, die Not benutzt er, um uns zu verändern, um uns ihm ähnlicher zu machen. Und er ist da im Feuer. Glaubst du das? Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Und mit dieser Zuversicht dürfen wir in den Tag gehen. Jeden Tag. Mach dir das klar. Lese im Wort Gottes. Nimm die Verheißungen Gottes in Anspruch und dann geh in den Tag. Im Vertrauen darauf. Denn wir wissen nicht, was die nächste Minute bringt in unserem Leben. Wir haben keine Ahnung. Aber wir wissen, dass da ein Gott ist, der mit mir geht. Und das ist das Entscheidende. Und wenn wir das wissen und in diesem Vertrauen gehen, dann kann kommen, was will. Er ist da. Und dahin wollte er die Jünger führen und dahin will er dich und mich führen. Jeden Tag neu. Dass wir das neu entdecken, neu leben. Mit dieser Zuversicht, mit dieser Freude. Und Paulus sagt im Korintherbrief, wir sind alle Zeit traurig. Und wie geht es dann weiter? Und doch fröhlich. Doch voller Freude. Deswegen in Philipper 4, Vers 4. Aber das ist meine Freude, dass mich Gott halte. Das ist Psalm 73. Ich wollte jetzt. Wie heißt es in Philipper 4, Vers 4? Freut euch im Herrn alle Zeit. Wie geht denn das? Sind da auch die Schwierigkeiten mit drin in dieser Zeit? Natürlich. Wir haben die Trauer, das ist auch ganz normal. Aber wir dürfen nicht den Mut verlieren, wir brauchen nicht den Mut verlieren, weil wir haben Jesus. Er will unsere Freude sein. Freut euch im Herrn alle Zeit, und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist die Theorie. Jetzt kommt die Praxis, wenn wir hier rausgehen. Manchmal schon im nächsten Gespräch, wo jemand mir schräg kommt. Da darf ich schon lernen. Ja, der hat es jetzt nicht so gemeint, der Herr ist da. Ja? Und was kann ich daraus lernen? Wir können aus allem etwas lernen. Alles das, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Alles Dinge sollen uns zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind.
Philipper 4, 5, also weiter, ja. Versteht, was du tun solltest.
Ja. Genau, Gebet. Genau. Ja, genau. Ne, das kommt daraus, wenn wir in der Freude des Herrn unterwegs sind, dann können wir den Menschen auch mit Güte begegnen. Ne? Auch mit Demut begegnen. Und ja, dann hat Gott Möglichkeiten, durch uns zu wirken. Lass uns noch beten. Vater, wir beugen uns vor dir und danken dir, dass du uns diese herrlichen Zusagen machst in deinem Wort. Und Herr, das klingt jetzt erstmal alles so groß, so herrlich, so wunderschön, und doch in unserem Alltag sehen wir oft unsere Grenzen, sehen wir oft, wie wir versagen, wie wir schnell entmutigt sind, auch im Alltag und in den Herausforderungen, oft wie Petrus sagen müssen, Herr, hilf, ich sinke. Aber Herr, wir danken dir, dass du trotzdem da bist und dass du uns nicht erstmal den Kopf wäschst und uns sinken lässt, sondern dass du die Hand nimmst und uns ergreifst und herausziehst, uns ins Boot nimmst und dann uns sagst, warum zweifelst du? Danke für diese Gnade, Herr, dass du das auch jeden Tag mit uns tust. Auch wenn wir sinken, du nimmst die Hand, du greifst uns und du ziehst uns wieder hoch zu dir. Schenke dazu Gnade, Herr, dass wir das immer wieder für uns auch in Anspruch nehmen, dass wir in diese Hand einschlagen, dass wir diese Kraft, die du uns verheißt, mit dir selbst, dass du mit uns bist, dass wir das auch im Alltag umsetzen können. Herr, dazu brauchen wir deine Gnade. Danke dafür, dass wir das heute Morgen auch mitnehmen dürfen, dass du uns allen heute Morgen zusprichst, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen.